Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jetzt geht es um ein gutes Buch. Es ist nicht nur ein gutes Buch, sondern vor allem auch ein brisantes Buch. Vor mehr als 30 Jahren, als so viele Leute im Osten hoffnungsvoll in eine vermeintlich lichte Zukunft mit versprochenen blühenden Landschaften geschaut haben, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass die Sache mit der Wiedervereinigung in vieler Hinsicht so gründlich schiefgehen würde. Und vor allem, dass es der Westen sein würde, der die Deutungshoheit über den Osten beansprucht. Davon erzählt, davon handelt auch dieses Buch. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, heißt es, gerade bei Ullstein erschienen. Geschrieben hat es der Leipziger Germanist und Universitätsprofessor Dirk Oschmann. Und vor seiner Buchpremiere morgen Abend in der Kulturbrauerei ist er jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie
Guten
da sind.
Abend. Oschmann.
Ich habe gerade gesehen, Platz 2, Spiegel-Bestsellerliste. Vor 2 Wochen hätten Sie wahrscheinlich auch noch gedacht, ja, okay, dann habe ich jetzt mal dieses Buch geschrieben und gesagt, was ich zu sagen habe. Aber das, hätten Sie das erwartet?
Platz 2 habe ich nicht erwartet, aber mein Sohn hat mich schon angezählt, dass es nicht Platz 1 geworden ist. Mir wird es offenbar ein Durchsetzungsvermögen mangeln.
Wirklich?
Ja.
Im Ernst?
Ja.
Ist das der Sohn, dem Sie auch das Taschengeld versagt haben, wenn er sechseln würde?
Beiden Kindern.
Ja, ja. Das spielt in dem Buch eine Rolle. Dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später. Wie gesagt, Sie sind Professor und lehren deutsche Literatur. Sie beschäftigen sich für gewöhnlich mit Schiller, mit Kafka, mit Walter Benjamin. Aber die Gegenwart schien bzw. scheint Ihnen auch auf den Nägeln zu brennen. Sonst hätten Sie dieses Buch nicht geschrieben. Warum?
Ich bin in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden, wie ich die Entwicklung betrachte. Auch die Entwicklung 89-90, das waren auch Fachkollegen, die mich danach gefragt haben. Es waren zunächst Fachkollegen aus dem Ausland, aus England, aus Frankreich, aus den USA. Und ich habe dann angefangen, mich mehr damit zu befassen, bin auch immer mehr mit Gleichartigen und etwas Jüngeren darüber ins Gespräch gekommen, auch mit Leuten aus dem Osten, aus dem Westen, die dann der Meinung waren, ich sollte öffentlich dazu Stellung beziehen. Was ich dann vor 2 Jahren gemacht habe, nachdem ich eingeladen worden war, um zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Und ich habe dann gedacht, nein, so einfach wird es wohl nicht sein und habe dann einfach die umgekehrte Perspektive eingenommen.
Okay, das geht zurück auf einen Gastartikel in der FAZ, den Sie geschrieben haben. Nun haben Sie diese Grundgedanken, die Sie da schon verfasst haben, noch ergänzt und erweitert und so weiter. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, ist der Titel. Das ist ein provokanter Titel und auch eine provokante These. Vielleicht können Sie die mal ein bisschen untermauern. Ich meine, Sie tun das auf mehreren Seiten, ja. Aber es erstmal sagt man, Moment mal, Sie sind Ostler, ich bin Ostlerin. Ja. Sind wir jetzt erfunden? Von wem? Vom Westen?
Wir sind nicht erfunden, aber das Bild, was es von uns gibt, das ist nicht das Bild, was wir vielleicht von uns selber zeichnen würden oder was wir in irgendeiner Weise als adäquat empfinden würden, sondern das, was entwickelt wird, ist ja im Wesentlichen von westdeutschen Perspektiven beherrscht. Der Diskurs ist westdeutsch geprägt, die Medienlandschaft ist westdeutsch geprägt, die politische Landschaft ist westdeutsch geprägt. Und in dieser Diskursöffentlichkeit kursiert eben auch diese Imagologie des Ostens, also die Stereotype, die Klischees, die Typisierung, die ganzen negativen Eigenschaften, die daran geknüpft werden, die Vorurteile, die sich damit verbinden. Das ist etwas, was im Grunde dieses ganze Wortfeld Ost, Ossi, Ostdeutsch verseucht hat. Weshalb ich meine, das ist eine Erfindung und man sollte auf diesen Begriff zunächst erstmal verzichten.
Ja, genau, also das erklären Sie auch im Buch, Pauschalisierung, Stigmatisierung, alle waren bei der Stasi, alle waren gedopt, alle sprechen Sächsisch, alle sind Nazis.
Wie man an uns sehen kann.
Wie man an uns sehen kann, natürlich, klar. Sie selbst, also um jetzt nochmal Ihre Kinder und das, was ich vorhin gesagt habe, ins Spiel zu bringen, haben Ihren Kindern gedroht, ihnen das Taschengeld zu streichen, wenn sie Sächsisch sprechen. Also das ist ja nun wirklich schon, wenn man sagt, okay, das ist dieses vorauseilende Ostlertum, was eigentlich, woher kommt das? Warum ist es so? Ne? Also Sie gehen ja damit sich selbst auch, lassen wir uns instrumentalisieren im Westen, oder?
Also zunächst ist es so, um das mal öffentlich zu sagen, das ist natürlich ein Witz.
Ja, so habe ich es auch gelesen. Aber letztlich kann man es eben auch wirklich ernst nehmen.
Nein, das hat natürlich
das würde
einen ernsten
Ihnen
Hintergrund.
Auch nicht. Ja,
nein,
ja,
das
na,
hat
eben.
Einen ernsten Hintergrund. Ja. Es gab ja schon 1998 das Buch von Thomas Rosenlöcher, Ostgezeter.
Genau.
Da gibt es einen Artikel über Sächsische als Verlierersprache. Da ist es im Grunde schon entwickelt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. den ich im Buch zu machen versuche, nämlich, dass ich sage, ich sage hier nichts Neues, ich sage es nur ein bisschen anders. Das ist, was ich sage im Buch, ist alles bekannt für die, die sich damit befassen wollen oder die das vielleicht am eigenen, aus dem eigenen Leben berichten können oder am eigenen Leib erfahren haben. Mhm. Aber natürlich ist es so, und ich beobachte das auch immer wieder, dass das Sächsische ein Dialekt ist, der im öffentlichen Raum im Wesentlichen dazu dient, um Leute zu stigmatisieren. Sie brauchen nur irgendeine Satire-Sendung sich anzusehen, ob das die Heute-Show ist, ob das Böhmermann ist oder sonst irgendwas. Wenn es um den Osten geht, dann wird immer das Sächsische mobilisiert als etwas, was in irgendeiner Weise lächerlich erscheint, dämlich oder insuffizient.
Ja, genau. Und dann, was man eben auch und was Sie auch thematisieren, immer wieder beobachtet, also unabhängig von dem Ungleichgewicht, ne? Also Sie thematisieren natürlich auch die ungleiche Bezahlung, dass Leitungspositionen, Führungspositionen von Ostdeutschen eben nach wie vor nicht besetzt sind und so weiter und so fort. Will uns, und das nehmen wir, also wenn man wirklich diese Trennung vollziehen will und muss man an der Stelle, ist es tatsächlich so seit 1990, dass der Westen uns immer den Osten erklären will. Also uns immer erklären will, wie wir ticken. Und Sie haben das formuliert, der Westen ist die Norm, der Osten ist die Abweichung. Manche bringen auch den Vergleich, die Ostdeutsche könne man mit Migranten vergleichen. Würden Sie das auch unterstützen? Also dass wir selber uns quasi nicht assimilieren können im Westen, einfach nicht ankommen können oder wollen?
Das ist ein Zusammenhang, wo ich sagen würde, das ist ein Vergleich zwischen Äpfeln und Radieschen. Ich kann über diese Migrationsgeschichten nichts sagen. Da fehlen mir viel zu sehr die Kenntnisse, um darüber zu sprechen. Aber ganz klar ist es so, dass der Westen den Osten eben als Abweichung markiert. Letzte Woche gab es das wieder eine große Meldung, ich glaube Tagesschau 24, dass der Osten hinterherhinkt. Also wir sind entweder defizitär oder wir sind krank oder wir sind abnormal, auf jeden Fall in irgendeiner Weise behindert. Und das ist etwas, was sich ja doch durch die letzten 30, 35 Jahre zieht. Und da muss man auch sagen, dass bestimmte Vorstellungsmuster, die vor 1989 im Kalten Krieg mobil waren, weiterhin aufrechterhalten werden vom Westen. Das heißt, der Westen hat sich selber nicht geändert, hat auch nicht geglaubt, dass er was ändern müsste nach 1989 im Wesentlichen. Und er hat auch die Vorstellungskomplexe im Grunde nicht geändert. Deshalb gab es ja dann auch so eine große Überraschung, als man feststellen musste, so traurig der Anlass dafür ist, dass Putins Krieg dazu führt, dass man jetzt stärker sich ansieht, was denken eigentlich die Osteuropäer, was denken die Polen, was denken die Litauer, was denken die Esten. Und man hätte vielleicht eher auf die hören sollen, weil die schon vor 10 Jahren gesagt haben, was Putin vorhat und was er planen wird. Das ist etwas, was man im Westen glaubte, nicht anerkennen zu müssen. Das heißt, die binnendeutsche Schieflage ist ja auch eine Schieflage, die es in der Diskursöffentlichkeit zwischen Westeuropa und Osteuropa gibt.
Ja, genau. Und die es eben nicht seit 1990 eben gibt.
Genau.
Bei uns ist nach wie vor Dirk Oschmann. Er hat das Buch geschrieben, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Gerade erschienen bei Ullstein. Morgen ist die Buchpremiere im Kesselhaus der Kultur. Brauerei. Wir haben so ein bisschen über die Thesen, also das Buch hat ja ein paar mehr Seiten, es sind fast 200 oder über 200 Seiten, wo Sie das alles auch noch untermauern und begründen. Was interessant ist, finde ich, dass wenn wir jetzt mit dem Finger auf den Westen zeigen, dass ich finde, dass es auch im Osten durchaus Pauschalisierungen gibt, dass es Leute gibt, ob in der Politik, in der Kunst, Autoren, Autorinnen, die zu Pauschalisierungen neigen, also die buchstäblich oder mal ein bisschen derb gesprochen mit dem Arsch einreißen, was andere versuchen im Osten differenziert zu erzählen. Graben wir uns da nicht mitunter auch selbst eine ostdeutsche Grube, in die wir dann reinfallen oder reinhüpfen und bestärken damit auch noch Vorurteile, die der Westen hat?
Also das kann ganz sicher so sein, das wird so sein. Natürlich, niemand ist vorurteilsfrei. Es ist auch bequem, in Vorurteilen und Stereotypen zu denken und zu argumentieren. Das ist völlig klar. Und für mich war es aber nicht interessant, das 100.000. Buch über den Osten zu schreiben, sondern ich wollte einfach mal sehen, wie es vielleicht andersrum funktioniert.
Es gibt, darauf weisen Sie auch hin, es gibt natürlich auch immer wiederum es gibt die Zeit im Osten, ne? Es gibt die große Wochenzeitung Die Zeit und dann gibt es die Zeit im Osten, die nur im Osten erscheint, obwohl sie eigentlich im Westen erscheinen müsste, damit man da vielleicht mal liest, was im Osten so abgeht. Es gibt Ostbeauftragte und so weiter und so fort. Also hört denn das eigentlich niemals, ich meine, das können Sie jetzt nicht sagen, aber das ist ja auch etwas, was Sie anprangern, ne?
Ich prangere das an und ich finde das geradezu verrückt. Man kann auch im Osten nicht die normale Zeit abonnieren. Das geht nicht.
Das geht nicht?
Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht, weil das nach Postleitzahl computerisiert verteilt wird. Und wenn man eine ostdeutsche Postleitzahl hat, dann gibt es auch die Zeit im Osten.
Ja.
Es ist nicht möglich, dem auszuweichen.
Ja, aber das ist, naja gut, Sie sitzen da nicht an den Hebeln, die das ändern könnten, aber dass man mal darauf aufmerksam macht, was soll das eigentlich? Also dass man uns dann, uns, also wenn wir sagen wir und uns und ihr da im Westen, und dass sich das nicht mehr, beziehungsweise vielleicht ja in der nächsten Generation, also was Sie machen, und es gibt ja auch schon Resonanz darauf, es gab auch durchaus viel positive und aber auch negative Resonanz auf Ihren Artikel in der FAZ damals. Reaktion darauf, ich habe ein paar Kritiken gelesen, da heißt es dann, man solle nicht so übertreiben, der Osten sei auch schon selber daran schuld, dass er hinterher hinke. Also das habe ich in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen, oder in der Zeit eben, oder in der Süddeutschen Los Wochos in Los Deutschland. Und man sagt, okay, und dann habe ich mir angeguckt, wer sind diese jungen Rezensenten, das ist die nächste Generation Osten. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also wollen die das nicht mehr hören, die nicht mehr das hören? Wollen Sie sich damit nicht auseinandersetzen? Wie gehen Sie damit um?
Das ist eine interessante Frage, die habe ich mir auch gestellt, weil eben auch scharfe Kritik unter den Jüngeren aus dem Osten kommt. Das heißt, das sind Leute, die Mitte der 80er Jahre oder sogar später geboren wurden, also Frau Hänig in der Zeit.
Ja.
Auch Herr Pollmer in der Süddeutschen, die haben das ja scharf kritisiert. Man hat den Eindruck, dass sie vielleicht nicht an etwas erinnert werden wollen, wovon sie sich glaubten, emanzipiert zu haben. Das wäre eine Möglichkeit. Das sind natürlich Formen der Psychologisierung.
Ja, ja, ja.
Manchmal würde ich sagen oder würde ich fragen, ist das eine Art Stockholm-Syndrom, was man da beobachten kann? Das wäre nun sehr scharf, aber das ist natürlich interessant, und ich will das gar nicht bestreiten, dass sie sich natürlich auch Hoffnung machen, in diesem Land in gewisser Weise anzukommen. Bei Herrn Pollmer habe ich mich gefragt, ob er mal das Buch von Ihnen gesehen hat, das er da rezensiert hat. Ja, weil das einfach in vielen Teilen sachlich falsch ist, was er sagt. Aber gut, das muss er selber verantworten. Ich habe das nur festgestellt. Ich will noch mal daran erinnern, worauf mich ein Freund aufmerksam gemacht hat, der seit 30 Jahren in den USA lebt, nämlich, dass es da einen Indianerbeauftragten gibt. So wie es in Deutschland einen Ostbeauftragten gibt. Es gibt das Bureau of Indian Affairs. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise offenbar eine Stelle geben, wo die indigene Bevölkerung sich aufgehoben fühlt.
Okay, das ist auch eine interessante These. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dass der schöne Begriff des Pamphlets, also Pamphlet wird ja eigentlich immer so, heißt ja so negativ konnotiert, aber eigentlich ist es ein Pamphlet im besten Sinne, eine Streitschrift. Also wenn sich Leute daran reiben und im besten Falle darüber diskutieren, was da eigentlich falsch läuft, hat es ja eine sehr gute Wirkung. Ich fand auch sehr schön dieses Zitat von Irina Liebmann, das Sie auch drin haben, als Autor oder Autorin aus dem Osten zu kommen, sei wie Long-Covid mithin eine Krankheit, die man nicht mehr los werde. Da fragt sich, kann man Osten heilen? Also die Frage an Sie, Sie schauen ja auch und so sagen, ja, lass uns doch miteinander reden. Also lass uns doch irgendwie konstruktiv sein.
Also was ich ja beobachten lässt, ich bin ja auch gefragt worden, schon nach dem FAZ-Artikel letztes Jahr, ob man nicht die Gräben vertieft, wenn man so schreibt, so scharf, so unversöhnlich, ob man nicht neue Mauern hochzieht, aber eigentlich ist doch das Gegenteil der Fall. Ich versuche, auf die Mauern, die existieren, zu verweisen. Selbst hier in Berlin wird im Westteil teilweise anders bezahlt, an denselben Institutionen im Ostteil. Ja, da gibt es ja Beispiele dafür, ich will es hier nicht nennen, aber das muss man sich klar machen, in derselben Stadt werden gravierend unterschiedliche Löhne in derselben Institution gezahlt. Und das, finde ich, darf man skandalisieren. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte es das nicht geben. Also ich bin der Meinung, ich ziehe keine neuen Mauern hoch, sondern ich verweise auf deren Existenz. Und was ja passiert ist nach dem Artikel und was jetzt auch nach dem Buch passiert, es gibt eine große Aufregung und die Leute kommen doch in Dialog.
Es findet
doch ein Gespräch statt. Ich sehe das an den vielen Interviews, ich sehe das an der Aufregung in den Feuilletons, in den Redaktionen. Zumindest ist eine Art Gespräch, zumindest zeitweilig, in Gang gekommen. Ein Schweizer Filmemacher hat mir geschrieben, ihr Buch bleibt so wichtig wie folgenlos. Das kann natürlich auch passieren. Das wird vermutlich so sein, aber es ist wenigstens mal gesagt worden.
Es ist gesagt worden, und das, was gesagt worden ist, können Sie nachlesen in diesem Buch. Ich finde es toll, dass es das gibt, ob es folgenlos bleibt oder nicht. es ist da und man kann es lesen und sich darüber den Kopf auch nicht zerbrechen, heiß reden, diskutieren. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann, erschien bei Urstein. Morgen Abend ist die Buchpremiere, ausverkauft. Ein Grund mehr, sich das Buch einfach woanders zu kaufen. Dankeschön, dass Sie da waren, Dirk Oschmann.
Herzlichen Dank für die Einladung.